Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner.
Rein in eine neue Formel 1 Woche, rein mit unserem Podcast, so wie es sich gehört, damit ihr gut eingestimmt seid. Peter, Sandra und ich freuen uns auf die Woche in Kanada und sind wieder miteinander verbunden über Teams. Das heißt, wir sehen uns, sind an verschiedenen Orten und schauen blendend aus. Könnt ihr leider nicht sehen. Also sowas von erholt aufgrund des schönen Wetters, das wir in Deutschland haben.
Du genauso. Ist das die Creme, die du gekriegt hast vom Ralf? Oder ist es das gute Wetter in München?
Nicht verraten. Okay, also der Ralf ist ja unter die Kosmetiker gegangen. Also hat er jetzt Gesichtscremes entwickelt beziehungsweise vertreibt die. Kann man echt empfehlen. Er hat mir, ich weiß nicht, wie es werten soll, ihr Lieben. Ist das eine Unverschämtheit gewesen von ihm eigentlich oder ist es einfach nur freundschaftliches Aufeinander aufpassen?
Ein leiser Hinweis an einen Freund, würde ich sagen. Aber schon, du siehst oder? Aus wie Ende 20, Sascha.
Ja, das war die Creme. Mhm.
Das ist die Geschichte des Benjamin Button jetzt hier von Sascha.
Ja, also nach hinten älter, jünger werden oder wie war das? Fakt ist jedenfalls, ich habe die Augencreme bekommen. Mal gucken. Also sie ist gut. Also ich glaube, sie glättet. Es ist sehr schön. Ich fühle mich wohl. Vielen Dank.
Sehr gut. So muss es sein.
Aber jetzt mal zu den ernsten Themen. Wochenende, was heißt ernsten Themen? Zu den schönen Themen, was die kommende Woche anbelangt. Montreal, Kanada, für mich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es eins der Highlight-Rennen überhaupt.
Ja, es ist mega. Also ich war jetzt ja leider schon einige Jahre nicht mehr dort. Aber kann mich erinnern, dass wir da immer herrlichste Zeit verbracht haben, gute Rennen immer gesehen, hat tierisch Spaß gemacht und ich finde halt einfach auch nach wie vor diese Location von dieser Rennstrecke ist einfach überragend, muss ich sagen, auf dieser Insel da im St. Lorenz Strom und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre, weil du eigentlich so das Gefühl hast, finde ich, du bist in so einem Freizeitpark Gelände unterwegs und dann liegt da aber mittendrin recht malerisch diese Rennstrecke, finde ich immer wieder toll.
Ja, und auch die Altstadt, ne? Ich finde, wenn man dann da abends ankommt, ich meine, wir landen am Mittwoch irgendwann nachmittags, wenn man dann abends wirklich ins Stadtinnere geht, was da los ist an Fans, an Menschen, die dort rumlaufen, alles in einer schönen, fröhlichen Atmosphäre. Die Teams, die Fahrer, die dann auch in die Stadt kommen, dort was essen, dann hört man immer wieder irgendwelche Mädels kreischen, weil wieder irgendein Fahrer da unterwegs ist. Im letzten Jahr dann irgendwie Lewis Hamilton und George Russell, die dann im gleichen Steak-Restaurant waren wie wir. Ich weiß nicht, ist es das Keks? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Heißt es so, Sascha Keck. Oder Sandra?
Ja, Keck.
Ja, genau. Keck. Da waren die dann auch unterwegs. Ja, und wie gesagt, dann kamen die raus und sofort irgendwie eine ganze Schar von Autogrammjägern und Selfiejägern, die dann da unterwegs waren und die beiden dann sofort umlagert haben. Ja, und aber auch alles, das finde ich ja eh auch so toll an der Formel 1 und an den Formel 1-Fahrern, die sich dann aber auch die Zeit nehmen, das zu machen und das auch gerne tun und eben dann auch diesen Weg in Stadtinnere suchen, wo sie wissen, dass da irgendwie auch zig Fans dann unterwegs sind und Autogrammjäger. Und das macht, finde ich, dann Montreal auch aus. Viele tolle Restaurants, eine schöne Atmosphäre, ist eine geile Stadt einfach mit diesem St. Lorenz Strom, das Wasser dazu. Ja, wie gesagt, eine großartige Atmosphäre, bin ich total bei dir. Ist mit Sicherheit auf der Top 5 Liste der Formel 1 Rennen auch für mich.
Ja, ja, also da ist die ganze Stadt absolut im Fieber. Ist übrigens, witzigerweise, hat man vielleicht gar nicht so auf dem Zettel, die zweitgrößte Stadt der Welt, in der Französisch die Hauptsprache ist, nach Paris. Also hat nur knapp 2 Millionen Einwohner. Jetzt könnte man ja meinen, ja, nur knapp 2 Millionen. Wie kann das dann die zweitgrößte Stadt sein? In Frankreich ist es ja doch sehr zentralistisch, was jetzt so die Städte anbelangt. Da hast du Paris und dann kommt erstmal nichts. Also ist größer als Marseille und deswegen ist es dann die zweitgrößte Stadt der Welt, in der Französisch die Amtssprache ist. Also erstaunlich. Man merkt ja auch diesen französischen Einfluss überall, ne? Also finde ich so extrem eigentlich. Also nicht nur eben, dass da überall Französisch gesprochen wird, auch wie du schon gesagt hast, Peter, die Restaurants sind ja teilweise auch darauf angelegt, ne? Also mit Englisch kommst du teilweise da ja gar nicht weit. Wenn du da auf Englisch was bestellen willst, dann, wenn du Pech hast, schaut dich einer mit großen Augen an und antwortet dir auf Französisch, ne?
Das stimmt, ja. Das ist durchaus, da muss man sich ein bisschen umgewöhnen. Aber wir waren ja jetzt just erst, kurzer Zwischenstopp zwar in Barcelona, aber davor ja in Monaco. Da seid ihr vielleicht ja das Französisch ausprobieren, sprechen noch gewohnt. Jedenfalls beim Bestellen funktioniert es immer ganz gut, finde ich.
Französisch ist nicht meine bevorzugte Sprache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sowohl was Aussprache anbetrifft, als auch irgendwie was zu verstehen, finde ich es echt schwierig.
Ja, also nichtsdestotrotz ist es Wahnsinn, was da in Montreal los ist. War wie gesagt schon immer so, auch zu Zeiten jetzt so von Michael Schumacher, habe ich mir sagen lassen. Auch der Michael und der Ralf übrigens als Brüder dort. Also zumindest was der Ralf immer sagt, der redet ja nicht viel über die Zeit, als er aktiver Fahrer war, aber über Montreal und Kanada hat er doch auch einiges immer erzählt. Also der war da auch sehr gerne, glaube ich, wenn ich das so
hat
richtig
im Kopf
habe. Hat ja
auch ein Rennen gewonnen, ne?
Ja, richtig.
Sechs Rennen hat er dort gewonnen, ja.
Naja, also war da, glaube ich, auch ganz gerne unterwegs.
Habt ihr was gehört von den Waldbränden, wie es da jetzt gerade aussieht? Ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt übers Wochenende habe ich relativ wenig gelesen. Wie ist da der aktuelle Stand?
Also ich habe nur zwischendurch bei Twitter mal bei einem gelesen, den ich da auch schon im Blick hatte, als es an das Thema in Imola ging, der ja mal in der Formel 1 gearbeitet hat. Steffen Dietz, genau. Und da nach wie vor immer noch ein Auge drauf hat. Und der hatte nur mal noch einen Post irgendwie abgesetzt, dass es wohl zwar ein Thema ist mit den Waldbränden, aber es soweit an dem Wochenende noch nicht so super gefährlich in Montreal war. Weiß nicht, wie sich jetzt die Tage nochmal entwickelt hat, aber der war da vorsichtig
optimistisch. New York war auf jeden Fall auch total beeinträchtigt, ne? Ja. Das habe ich nur gelesen, dass die schlechtesten Luftwerte hatten aller großen Städte weltweit Richtung Ende der letzten Woche. Also das hat schon große Konsequenzen gehabt, ne? Wobei das Rennen, das haben wir ja auch nochmal dann bekommen per Mail, ne? Und auch was man so lesen konnte, in keinster Weise wohl gefährdet ist. Aber ja, schon bitter natürlich dann für die Natur und auch für die Menschen, die da betroffen sind.
Ja, definitiv. Gerade weil du sagst, Montreal und so, gerade was Flora und Fauna anbelangt, also Natur ist dort auch ein Riesenthema logischerweise. Also wer da die Zeit hat, wir haben sie leider nicht, da mal ein paar Tage länger zu verbringen und dahin kommt. Also man kann da wirklich unfassbar viel von der Natur erleben.
Wobei doch, Sascha, du hast doch was eingetütet für den Montag, weil wir so spät, zurückfliegen.
Ich habe das schon mal vor ein paar Jahren gemacht, eine kleine Rafting-Tour auf dem St. Lorenz-Strom.
Oh, cool.
Organisiere ich gerade für uns. Also das wird lustig. Der St. Lorenz-Strom ist ja ein riesen Fluss. Der ist also an der Stellen dort teilweise ja doppelt so breit wie der Rhein. Also riesen Fluss. Und da gibt's Stromschnellen. Früher war es so, dass da, also als Montreal entdeckt wurde, nagelt mich jetzt nicht genau fest, aber das war irgendwie 17., 16. Jahrhundert. Jacques Cartier, glaube ich, hieß er, der Seefahrer. Der ist über diesen St. Lorenz-Strom mit seinen Booten ins Landesinnere gefahren und die hatten da Riesenprobleme mit diesen Stromschnellen. Dort gab es dann auch logischerweise die Indianer, ne? Irokesen, glaube ich, haben dort normalerweise ihr Gebiet gehabt und das war damals eine spannende Phase und dann haben die Indianer haben dann drauf gewartet, bis die Franzosen, die da mit ihren Booten kamen, Probleme hatten an den Stromschnellen und haben sie sich dann gegriffen. Also alles Weitere überlasse ich eurer Fantasie. War das da? Und diese Stromschnellen werden wir befahren, mein lieber Peter, am Montag.
Passt, zwei Blumen auf euch, gell? Da kriege ich gleich wieder Angst um euch.
Nehmt die Flügelchen mit. Wetter wird ja ganz schön.
Vor allen Dingen ich mit meinen zwei linken Händen.
Naja, wir haben schon hier, wie nennt man es, Schwimmwesten an. Also macht dir keinen Kopf. Helm auch.
Nein,
auf.
Gut.
Also das wird schon gut. Wetter wird auch gut, ne, was ich gesehen habe. Also sonst war ja Kanada auch immer so ein Thema mit Regen. Letztes Jahr kann ich mich dran erinnern, hatten wir das. Und auch so, eins der längsten Rennen überhaupt, wurde ja mal dort mit Regen mehrfach unterbrochen, mit großen Flaggen und so weiter.
Ist es das längste Rennen aller Zeiten gewesen, nicht sogar?
Ja, ist es. Jensen Button hat es dann damals gewonnen.
Was war 2011 oder wann war das? 2011, ich habe mir die Notiz gemacht, weil das sind meine Aufzeichnungen bis zum Freitag gewesen. Wie gesagt, am Wochenende habe ich die Beine hochgelegt, aber Button vor Vettel. Vettel mit einem Fehler vor einer Schikane, ne, wo er sich verbremst hat und Button ihm den Sieg dann noch weggeschnappt hat. Zwischenzeitlich auf der letzten Position gestanden. Ne?
So, während sich andere irgendwelche Soaps und Serien angucken, hat der Peter sich alle Rennen aus Kanada der letzten 30 Jahre angeguckt, ne? Offensichtlich. Sehr aber gut, ist Hausaufgaben gemacht.
Bleistift hier mal gespitzt worden.
Ich würde euch trotzdem empfehlen, nach wie vor, weil ihr wisst ja auch, da geht's ja auch doch durchaus manchmal ein bisschen schnell, wenn was das Wetter angeht. Und ihr wisst ja, ne? Die Zuhörer wissen es wahrscheinlich nicht, aber der Weg vom TV-Compound, also da, wo wir unsere Büros im Prinzip haben, bis ins Fahrerlager ist ziemlich weit. Und wenn man da dann mal auf die Schnelle einen Regenschirm oder sowas braucht, dann bist du da so ein bisschen lost, weil da brauchst du halt schon so 15 Minuten hin. Und in diesen 15 Minuten kannst du auch klatschnass sein. Ich habe da mal noch so eine kleine Anekdote, die mir eingefallen ist, weil ich habe nämlich clevererweise da mal den Regenschirm vergessen und es hat mich total erwischt. Und weil ich schon wusste, ich brauche diesen Weg zurück ins TV-Compound gar nicht antreten, um die Regenjacke oder den Schirm zu holen, habe ich mir einfach bei einem Team eine große Mülltüte organisiert und einfach drei so Löcher für Kopf und Arme reingeschnitten. Und dann war ich da in dieser Interview-Area in der Mülltüte gestanden, damit ich wenigstens nicht so komplett nass werde.
Sehr stark, sehr stark. Kleiner Zusatz übrigens noch, 2011, auch das habe ich mir notiert, war übrigens eine Konsequenz daraus, dass es eine Regeländerung gab, ne, dass man das wirklich limitiert. Vom Rennstart dürfen nur 4 Stunden verstreichen, bis das Ganze dann abgepfiffen und abgeblasen wird, weil es damals eben so lange gedauert hat, was dieses 2011-Rennen anbetraf. Kleine Anekdote übrigens auch noch, was das Wetter anbetrifft, Sandra, auch im letzten Jahr. Liebe Grüße an unseren Kemal, der bei uns mit zur Produktion gehört und den Monitor netterweise immer trägt und dafür sorgt, dass wir dann auch wirklich alles sehen können, was so an kleinen Off-Matzen, also an kleinen Bildmaterial dann irgendwie auch über den Monitor flimmert, dass man da was zu erzählen kann. Den haben wir letztes Jahr gefragt, beziehungsweise dunkle Wolken zogen auf vor dem Qualifying, was ja auch total verregnet war. Sascha, Sandra, wenn ihr euch daran erinnert. Und Kemal damals, unser Wetterorakel, hat dann gesagt, also es wird auf gar keinen Fall regnen. Diese dunklen Wolken, die ziehen vorbei und es hat keine 10 Minuten gedauert. Dann hat es da wirklich geregnet, als wenn die Welt untergehen würde. Das war so krass und wir mussten alle rennen, so schnell es geht, waren klitsche, klatsche nass, bevor es dann Richtung Qualifying ging. Aber was du sagst, das ist echt immer eine ganz gute Idee, einfach den Regenschirm mitzunehmen und auch irgendwie diese wetterfeste Kleidung, weil es da so schnell drehen kann. Das ist echt unglaublich. Letztes Jahr Qualifying haben wir uns davon überzeugen können.
Ja, aber so ein bisschen Chaos würde ich ganz cool finden, ehrlich gesagt. Ich meine, wir hatten jetzt schon so ein bisschen Regen in Monaco, okay, da war dann auch Chaos, viele rumgerutscht. Eigentlich wäre es schon ganz schön, ne, für einen Sonntag, wenn es da ein bisschen härter zuginge mit Regen und so, weil diese neuen Regenreifen, die ja keine Heizdecken brauchen, haben wir bisher auch nur so halb gehabt in Monaco. Haas-Team ist damit rumgefahren und ich glaube Logan Sargeant im Williams, ansonsten keiner. So richtig viel Erfahrung gibt's damit nicht. Wäre eigentlich ganz, ganz interessant.
Ja, definitiv. Aber Wetter, glaube ich, gerade Richtung Wochenende soll ganz gut werden, ne?
Ja. 24, 25 Grad, so ist zumindest das, was ich so gehört habe. Ja, generell muss man sagen, ist natürlich eine Strecke, die Motorenleistung bevorzugt. Also da bist du eigentlich mit einem guten Motor und einer guten Aerodynamik gut dabei, wenn du schnell bist auf den Geraden, was wiederum bedeutet Red Bull. Aber wo sind die nicht Favorit? Also ist halt nun mal so. Muss man einfach mal so sehen. Und dann bin ich natürlich mega gespannt, ob dieses Update von Mercedes, das ja in Barcelona im Rennen hervorragend funktioniert hat, ob das jetzt dann in Montreal auch so durchschlägt und dann vielleicht sogar schon in der Qualifikation, wer weiß.
Kann gut sein.
Ja, wäre wichtig einfach.
Ja, wäre auch schön, ne? Für die ganze Spannung im Sport, jetzt natürlich nicht nur für das Mercedes-Team, sondern auch für die Fans und für die Zuschauer, wäre es schon mal ganz gut, wenn die jetzt da, ich sage jetzt mal, nachhaltig einen Schritt nach vorne gemacht hätten.
Ja, also ich bin relativ zuversichtlich, auch was Aston Martin anbelangt. Da hat ja auch der Fernando Alonso jetzt irgendwie letzte Woche ausgeplaudert. Ja, also da kommen massive Upgrades für Aston Martin. Zu wünschen wäre es ihnen, weil die hatten ja schon auch ein kleines Defizit, was die Höchstgeschwindigkeit anbelangt auf den Geraden. Waren ja auf Kursen, wo du ja Downforce brauchst, gut dabei. Das braucht man jetzt in Montreal nicht so wirklich. Also wenn wir relativ kleine Heckflügel übrigens sehen. Also das sind mit die kleinsten mit Monza, die kleinsten Heckflügel, die es da so gibt.
Ja, bei Aston Martin bin ich auch gespannt. Ich meine, die hatten das erste Mal jetzt wirklich richtige Probleme, da auch in Spanien. Bin gespannt, wie die sich zurückmelden werden, was auch die Gründe jetzt im Rückblick auf den Spanien Grand Prix gewesen sind, dass sie da wirklich so underperformed haben. Bei Fernando Alonso ja im Qualifying schon angefangen am Samstag mit Fehlern, die er normalerweise nicht drin hat, Q1, Q3, im Rennen das Ganze dann irgendwie auch nicht mehr kaschieren können. Also das interessiert mich schon auch sehr, wie da so der Rückblick auf das gewesen ist, was in Spanien war. Und ich habe nur eine Ansage gelesen von Alonso, dass es das letzte Rennen gewesen ist, wo sie nicht auf dem Podium standen. Also das ist auf jeden Fall auch mal, finde ich, ein Hinhörer, um dann auch wirklich ja mal zu gucken, was da noch an Performance kommt. Und auf Ferrari bin ich auch gespannt. Ich meine, das ist ja mehr oder weniger eine Never-Ending-Story. Die ganze Geschichte rund um das Team von Fried Vasseur, diese Reifenprobleme. Ne? Ich habe mich das echt auch gestern nochmal so für mich gefragt. Ich meine, die sind so gut gestartet letztes Jahr in diese Saison und waren nach 5, 6, 7 Rennen super gut im Spiel und haben dann so diesen Pfad verloren, dass sie einfach so rumeiern, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur mal gelesen, jetzt irgendwie auch bei Twitter war es, glaube ich, irgendwo die Punkteausbeute von Leclerc nochmal. 42 Punkte, der hatte 220, ihr erinnert euch, wo dieses super schlechte Jahr von Ferrari war, zum gleichen Zeitpunkt 45 Punkte. Also unter dem, was 2020 auf dem Zettel stand, nach der Anzahl der Rennen, nach 7 nämlich. Also das ist schon echt, also egal wo man hinguckt, es ist echt unfassbar, was da einfach passiert ist, ne?
Ja, es ist wirklich, wirklich irre.
Absolut. Ja, nicht zu verstehen. Vor allem, ich meine, wie oft haben wir jetzt schon darüber geredet und jetzt auch die letzten Jahre. Und immer hast du diese Hoffnung, dass sie es jetzt dann doch irgendwie mal in die richtige Bahn gelenkt bekommen und du wirst dann doch wieder immer eines Besseren belehrt. Das sind schon für den Ferrari-Fan momentan und auch für das ganze Team richtig, richtig harte Zeiten. Vielleicht haben sie jetzt quasi so ein bisschen einen Motivationsschub bekommen von dem letzten Wochenende, weil ja Ferrari Le Mans gewonnen hat und damit ja auch eine ganz lange, lange Serie im Prinzip beendet haben. Vielleicht gibt das einfach nochmal so ein bisschen Push, weil manchmal brauchst du ja einfach auch irgendwie sowas. Vielleicht können sie so ein kleines Erfolgserlebnis, sage ich jetzt mal, mit rübernehmen nach Kanada. Antonio Giovinazzi war ja da auch einer der Piloten, der den Wagen gefahren ist, der ja auch bei Ferrari der Ersatzfahrer ist. Also vielleicht bringt er so ein bisschen Spirit jetzt wieder mit rein.
Also nach Alonso und Nico Hülkenberg, der nächste mit Formel 1 Berührung, der quasi in Le Mans gewinnt. 65, glaube ich, war der letzte Ferrari-Sieg in Le Mans. Also das hilft denen vielleicht auch. Und so schlecht war das Update ja auch nicht, ne? In Barcelona. Also gerade was jetzt die Reifen, also ich habe mir nochmal die Daten wirklich genau angeguckt. Also der Reifenabverbrauch, den sie hatten, der war deutlich stärker, also deutlich stärker als in den Rennen zuvor. Und das war ja immer das Hauptproblem. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die jetzt ja natürlich nicht untätig waren die letzten Tage und das gut simuliert haben und ganz gut vorbereitet auch nach Montreal kommen.
Und was ja auch Hoffnung macht übrigens, ne, weil wir gerade schon über Mercedes gesprochen haben, sind die Testfahrten von Mick Schumacher. Ne? Da hat man ja auch nur Positives gehört. Also hat er diesen Reifentest absolviert in Spanien am vergangenen Mittwoch. Weiß gar nicht, wie viele Runden, weit über 100 Runden, die er da gefahren ist. Und finde ich vom Ergebnis her ein paar Zehntel hinter George Russell, der dann am Dienstag gefahren ist. Klar, ist immer schwierig zu vergleichen dann irgendwie auch. Weiß man nicht, auf was für Programm die dann da unterwegs gewesen sind. Aber trotzdem ist das ja schon mal wieder ein ganz gutes Zeichen auch gewesen. Ne?
Ja, unbedingt. Vor allem, es ist halt einfach immer schön, dass er auch gelobt wird, ne, von jemanden. Also das sind ja mal Sachen, die hatte er ja in den letzten 2 Jahren nicht so wirklich und nicht so oft. Also zumindest nicht öffentlich. Keine Ahnung, was hinter den Türen passiert ist. Aber wenn man die Aussagen so sieht, was da war bei Haas, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er hinter den Kulissen gelobt wurde. Und jetzt von Toto Wolff finde ich gut. Ne? Und von den Fahrern ja auch. Also George Russell und Lewis Hamilton haben es auch gesagt. Ja, ja.
Ja, genau. Da haben wir unseren Podcast schon aufgezeichnet gehabt, direkt nach dem Grand Prix. Aber das kam ja dann auch nochmal raus, diese Lobeshymnen auf den Mick, ne? Beide Fahrer, George Russell und Lewis Hamilton, die ihn da nochmal gelobt haben für seine Simulatorarbeit. Also ich habe da nach wie vor ein ganz gutes Gefühl, was den Mick anbetrifft und einen Formel-1-Sitz im Jahr 2024. Klar, abwarten jetzt mal, ne? Wird auch mal viel spekuliert, aber trotzdem, ich hab große Hoffnung.
Ja, vor allem, ich fand es so bemerkenswert, dass beide Fahrer diese Lobeshymne im Prinzip auf Mick gesungen haben. Weil erinnert euch mal, das kommt ja so gut wie nie vor. Also ich habe noch nie so deutlich einen Fahrer nach einem Rennen sagen hören, hey, der Typ, der am Freitag nach die Simulationen gefahren ist, hat uns einen Riesenschritt weitergebracht. Also das ist wirklich unüblich, dass das so auch in den Vordergrund gehoben wird, weil die Simulatorfahrer, die am Freitag da in der Fabrik eben diese ganzen Tests durchfahren, die laufen immer so ein bisschen, die fliegen so ein bisschen unterm Radar. Also die gehören natürlich zum Team, sind wichtig, aber die werden nie so nach vorne gestellt und das ist mir da einfach auch extrem aufgefallen, dass das von drei Seiten, also Toto und die beiden Fahrer, einfach schon sehr in den Vordergrund gestellt wurde.
Ja, durchaus. Also vielleicht zahlt sich's ja auch aus. Also Mercedes hat ja gerade was Kanada anbelangt, eigentlich eine sehr, sehr gute Bilanz die letzten Jahre. Klar, Verstappen 22 gewonnen, aber erinnert euch an die Zeit, 15, 16, 17, dreimal hintereinander Hamilton, ich glaube 12 hat er auch gewonnen. Wenn man jetzt Button und Hamilton, als die bei McLaren waren, auch noch mit dazu nimmt, also Hamilton 2012 war natürlich auch mit McLaren, war es ein Mercedes-Motor. Das unterstreicht nochmal das, was ich vorhin ja meinte mit Power, die da gefragt ist, Motorleistung und so weiter. Ganz spannend. Übrigens, was ich auch vorhin festgestellt habe, Fernando Alonso hat in Kanada nur einmal gewonnen in seiner Karriere. Ne? Ist irgendwie, okay. Ja, 2006. Also fand ich, ich dachte eigentlich, der hätte da öfter gewonnen, aber nee, war nur einmal. Rekordsieger?
Michael Schumacher?
Schumacher, ja. Und Hamilton, beide. 7-mal.
Stark, echt.
Aber sagt mal, Quizfrage, oder was heißt Quizfrage, aber wer landet als Erster in der Wall of Champions an diesem Wochenende?
Das ist eine sehr gute Frage. Da könnte man eigentlich ein kleines...
Schade, dass es Mazepin nicht mehr gibt in der Formel 1.
Ich sage Logan Sargeant.
Ich sage Lance Stroll.
Oh, das wäre mies, ne? In Kanada beim Heimrennen. Zack, bumm. Ich sage tatsächlich, das sage ich jetzt nicht. Ich sag's gleich, warum ich es nicht sage. Ich sage Yuki Tsunoda.
Ein guter Kandidat.
Ein guter Call, ja.
Ich wollte gerade Perez sagen, weil er ja so ein bisschen, bisschen von der Rolle ist zurzeit, aber das glaube ich nicht, dass das zum Beispiel schon in einem freien Training passiert. Und wenn ich sage der Erste, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass im Training so ein Yuki Tsunoda oder so sich da mal ein bisschen verschätzt und dann die Wand küsst.
Wisst ihr eigentlich, wer der Erste, sag ich mal, war, von dem es wirklich so Videomaterial gibt und so, der da wirklich extrem reingeknallt ist?
Sarat?
Alex Wurz, 97, hier, der Kollege vom ORF, der ehemalige Formel-1-Fahrer. Villeneuve ist übrigens zweimal da reingefahren, Jacques Villeneuve, 97 und 99. 99 war ja dann das Jahr, wo auch Hill und Michael Schumacher reingeknallt sind.
Wo sie alle reingedonnert sind, ne?
Ralf übrigens auch, ne? Ralf ist auch mal reingefahren.
Gehört inzwischen schon zum super, guten Ton.
Das müssen wir übrigens raussuchen fürs Wochenende. Nein, was? Nein, es geht mir gar nicht um den Crash. Es geht mir eigentlich eher um sein Benehmen, als er aus dem Auto aussteigt. Das ist großartig.
Ich weiß jetzt schon, wie das Gesicht vom Ralf aussieht.
Gesicht. Ach so, meinst du? Ja, okay,
Wenn wir das dann wieder auspacken und es dann auf diesem Monitor, den eben der Kemal ja immer hält, ne, zu sehen ist, da weiß ich jetzt schon, wie sein Gesicht aussieht.
Das Lustige ist dran, also der knallt da rein und er schafft es, also rückwärts irgendwie reinzufahren, weil er irgendwie vorher wegdreht und dann steigt er aus und dann will ihm einer helfen und ich sage jetzt mal so,
auf so Magen. Ganz,
nee, also der fasst ihn dann so an und ich kenne seinen Spruch, nicht anfassen, meine Mama riecht das. So ungefähr.
Ja, stimmt.
Das in Richtung des Marshalls, der ihm eigentlich nur helfen wollte. Das müsst ihr euch mal angucken. Ist wirklich,
ja, ein Spruch für das Kommentatoren-Bingo übrigens auch, ne?
Ja.
Was
ja.
es immer gibt von Fums oder von wem ist das?
Ja, nicht anfassen, meine Mama riecht das.
Ja, ja. Einer der Sprüche von Ralf.
Ja.
Von den Hunderten, die es gibt.
Ja.
In das jeder ist, Lebenslage ein. Ja, großartig, ist, da freue ich mich schon drauf.
Ja, also Wall of Champions ist jetzt ja kein Geheimnis, wird auf jeden Fall ein großes Thema sein dann am Wochenende. Wir werden uns das aus mehreren Perspektiven im Vorfeld schon angucken. Ralf wird dabei sein, wir werden noch Stimmen einholen von Zeitzeugen, die da auch schon mal reingeknallt sind. Jensen Button zum Beispiel ja auch.
Sebastian Vettel auch, ne?
Ja, Sebastian Vettel auch. Also für diejenigen, die jetzt das nicht kennen, Wall of Champions, das ist die letzte Schikane vor Start und Ziel, nachdem man also eine ewig lange Gerade, ich glaube 1,2, 1,3 Kilometer lang entlang geballert ist mit weit über 300, gibt's den harten Bremspunkt und dann eine Rechts-Links-Kombination, da sind die Randsteine relativ hoch und rechts ist überhaupt keine Auslaufzone, sondern da sind dann die Tech-Pro-Barrieren. Früher war da eine Beton Wand, also da war es ein bisschen heftiger, wenn man reingeknallt ist. Und also das ist auf jeden Fall eine der kritischen Stellen auf der ganzen Strecke. Der letzte, der übrigens reingefahren ist, ist Kevin Magnussen. 2019 war das.
Der war
auch ein Kandidat.
Ja,
richtig.
Machen wir sie bald alle, oder?
Der ist für viele solche Sachen ein Kandidat, ehrlich gesagt.
Ja, tolle Nummer. Ja, lass uns einen ganz kurzen Break machen, kurz mal durchschnaufen und dann reden wir nochmal über vor allem die Chancen vielleicht von Nico Hülkenberg. Was geht in Kanada mit dem Haas? Für alle Motorsportfans gibt es die Formel 1 natürlich auch im Stream auf Wow. Das ist der Streaming-Service von Sky. Da gibt es neben der Formel 1 natürlich auch die Formel 2 und die Formel 3 sowie alle 17 Rennen der IndyCar-Serie. Alles live und exklusiv im Stream. Checkt die Website wowtv.de/F1. Den Link gibt's aber natürlich auch hier in den Shownotes. Mega, ihr könnt Wow auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Alles ohne Receiver auf dem Tablet, auf eurem Laptop, dem Smart TV und. Also wowtv.de/F1 und schon kann's losgehen. Ja, was geht für Nico Hülkenberg in Kanada mit Haas? Also Barcelona war ja eigentlich jetzt rein vom Ergebnis her eher nix. Da ging's nach hinten im Rennen. Quali war super. Aber haben wir ja auch, glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen. Es war das erste Mal, dass er in beiden Disziplinen Quali und Rennen vor Magnussen war. Also klarer Trend, klare Tendenz.
Absolut. Und ich fand, es war trotzdem, wenn man sich jetzt die Rennen davor anschaut, auch mit Monaco und Miami, trotzdem irgendwo schon auch wieder ein Schritt nach vorne. So, also ein kleiner, aber ein Schritt nach vorne, weil nach Miami und Monaco hatte man ja schon das Gefühl, jetzt ist er da in irgendwie so einer, ich sage jetzt mal, Talsohle und da ist die Frage, wann es dann wieder leicht bergauf geht. Und das hatte ich schon das Gefühl, dass es in Barcelona der Fall war. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht so genau, wie das Auto zu der Strecke passt.
Boah, ich glaube, dass das ganz gut gehen könnte. Also gerade ausfahren war mit dem Haas eigentlich nie so das Problem. Der war immer relativ schnell, wenn man sich die KMH-Zahlen so anguckt. Das war alles okay. Reifenmanagement wird natürlich wieder ein Thema sein. Hängt davon ab, wie heiß es wird. Also das, glaube ich, wird schon eine Aufgabe. Aber auch da werden sie dran gearbeitet haben. Aber wenn man seine persönliche Bilanz sich von Kanada anguckt, dann ist die echt gut. Beste Platzierung war 2014, ein 5. Platz. Und ansonsten eigentlich stetig in den Punkten 8., 8., 8., 7., 7. und davor, lass mich schnell gucken, einmal nicht angekommen, einmal 12., einmal 13. Also ich finde jetzt mal, das kann sich sehen lassen.
Definitiv. Und ich glaube, ist auch eins seiner Lieblingsrennen, hat er mal gesagt. Ich erinnere mich dran. Und warum sollte er nicht eine Positionierung schaffen wie in Australien auch? Was du sagst, Sascha, also das, die Strecke könnte dem Haas liegen. Ne? Da ging es voll in die Punkte für ihn. Also könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Interessant übrigens habe ich noch gelesen, im Schnitt ist er 0,4 schneller als Magnussen, wenn es im Qualifying-Modus ist. Ne? Da ist er dann deutlich besser im Rennen. Ja, sucht er, glaube ich, noch selber so ein bisschen nach der Balance da manchmal auf, was diesen Reifenverschleiß dann auch betrifft beim Haas. Aber ja, glaubt, dass das Auto auch dann hier und da auch einfach nicht einfach ist. Aber für Kanada habe ich gute Hoffnung. Ne? Also, wie gesagt, warum sollte es nicht, was war es in Australien, Platz 6 oder sowas, warum sollte es nicht in den Dimensionen auch wieder funktionieren für ihn?
Siebter war in Australien.
Siebter wurde er, okay, ja.
Ja, aber egal. Trotzdem war es ein tolles Ergebnis für ihn im Haas. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass er da eine gute Rolle spielen kann. Also im Verhältnis zu dem, was die anderen so bringen. Ja, Red Bull, 5, wie gesagt.
5-2, glaube ich, ist es, ne? Im Qualifying-Vergleich mit Magnussen 5-2 und korrekt. Im Rennen 3-4. Ne? Da geht es noch zugunsten von Magnussen derzeit aus.
Ja. Ja, also klar, vom Ranking her, von den Autos, wenn wir da noch schnell sprechen wollen, klar, Red Bull vorne, dann glaube ich, wird's eng. Mercedes, Aston Martin, Ferrari, also das ist ja eigentlich, und das ist wirklich das Schade an dieser Saison momentan, dass jeder davon spricht, ja, der Verstappen, der Red Bull, stimmt, aber dahinter, finde ich, ist es echt schwer und eng. Da kann man kaum jemanden so richtig hervorheben, wenn man sagt, das ist die Nummer zwei. Weil wer weiß, was mit McLaren passiert, ja, auch da, wer das weiß, ist ja auch eine Achterbahn.
Mit Alpine ist, ne?
Wer weiß,
Alpine
was mit Alpine ist.
Stark, ne? Richtig. Also jetzt die letzten Wochen,
richtig.
Ja, auch jetzt mit den Updates.
Richtig.
Wir wollen auch in Kanada was bringen.
Ja,
also
ja.
Da bin ich auch gespannt, ne?
Und Gasly und Ocon waren ja jetzt irgendwie in Roland Garros bei den French Open, habe ich gesehen. Saßen da auch fett dabei beim Tennisturnier und haben zugeguckt. Und zwar direkt hintereinander, also von irgendwie Stress miteinander, was auch immer ja gesagt wurde, habe ich bisher auch noch nichts mitbekommen. Ist auch interessant, finde ich auch ein tolles Duell übrigens, ne? Die zwei Franzosen bei Alpine. Der Gasly hat sich das, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt. Also
ja,
das
vielleicht.
Ist gut.
Und Ocon ist beständig.
Ja, ja, viel Würze. Also und da schließt sich dann auch noch der Kreis, mit dem wir angefangen haben. Klar, wir haben mit Stroll einen Lokalmatador, der kommt ja direkt aus Montreal. Für ihn natürlich auch ein wichtiges Rennen. Da wird er auch ganz schön unter Druck sein, aber kennt er auch, hat er jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Aber auch für die zwei Franzosen, für Gasly und für Ocon, ist das was Besonderes. Ich kann mich dran erinnern, als Romain Grosjean, Sandra, du weißt es auch noch sicherlich, als Romain Grosjean noch mit dabei war, der hat es immer total abgefeiert, dass Montreal im Kalender ist. Ja, gut, da gab es auch keinen französischen Grand Prix, aber für die zwei Franzosen ist das bestimmt auch ein besonderes Rennen.
Ja, definitiv. Gibt ja jetzt im Moment auch kein rein französisches Rennen, weil Monaco zählt ja nicht als französisches Rennen. Le Castellet ist raus. Also kommt das den Franzosen dann doch als Heimrennen irgendwie am nächsten. Ne? Und die sind natürlich ja vor allem auch immer noch bemüht, da jetzt einfach mit Leistung, sag ich mal, Ruhe reinzubringen. Weil, ne, da gab's ja diese Schwerkritik, sag ich jetzt mal, von Laurent Rossi, und das ist ja noch nicht vom Tisch gewaschen. So, also da muss man schon auch noch mal, glaube ich, dran arbeiten. Und ich glaube, dass diese Rivalität, ich sage jetzt mal Rivalität, zwischen den beiden Fahrern im Moment einfach hinten ansteht. Weil wenn die sich jetzt dann noch gegenseitig behaken würden, dann ist das ja überhaupt nicht zielführend. Und ich glaube, dass sie das schon verstanden haben, dass man jetzt doch erstmal irgendwie das Team nach vorne bringen muss, bevor man sich da, ich sag mal, in diesen eigenen kleinen Machtkämpfen verlieren kann.
Ja, richtig. Ich habe übrigens bei Stroll nochmal nachgeguckt. Ich hatte so im Hinterkopf, habe mich jetzt gar nicht getraut, es direkt rauszuhauen, aber es war tatsächlich so, der hat seinen ersten Punkt in der Formel 1 just in Montreal geholt, bei seinem Heimrennen. 2017 war das. Also kommt damit, glaube ich, dann doch ganz gut zurecht, was das anbelangt. Beste Platzierung war just dieser 9. Platz. Besser war er in Kanada nie. Also, da würde ich sagen, haben wir uns schön eingestimmt auf das, was kommt. Großer Preis von Kanada in Montreal. Ein wunderbares, ein tolles Rennen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso drauf wie wir. Und dann plaudern wir einfach nächste Woche wieder über das, was da passiert ist in Kanada bei Backstage Boxengasse. Überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Ausgabe dann kommenden Dienstag ab 12 Uhr. Schöne Woche euch allen. Ciao, ciao.
A bientôt.
Bis später. Ciao, ciao.
Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.